Warum versucht man es denn überhaupt zu fördern?", fragte ein anderer Schüler. "Warum lässt man es nicht einfach unten?" "Weil es die Energieprobleme lösen könnte", rief das Mädchen und schob sich ein weiteres Stück nach vorn. "Das haben sie über die Japaner geschrieben. Die Japaner haben keine eigenen Rohstoffe. Sie müssen alles importieren. Methan würde ihre Probleme lösen."
"Das ist Blödsinn", erwiderte der Junge.
"Wenn es mehr Probleme macht, als welche aus der Welt zu schaffen, löst es gar nichts."
Johansson begann zu grinsen.
"Ihr habt beide recht."
Bormann hob die Hände.
"Es könnte die Energieprobleme lösen. Das Ganze ist darum auch kein rein wissenschaftliches Thema mehr. Die Energiekonzerne haben die Forschung mit in die Hand genommen. Wir schätzen, dass in marinen Gashydraten doppelt so viel Methankohlenstoff gebunden ist wie in allen bekannten Erdgas-, Erdöl- und Kohlevorkommen der Erde zusammen. Alleine auf dem Hydratrücken vor Amerika, einem Areal von immerhin 26.000 Quadratkilometern, lagern 35 Gigatonnen davon. Das ist das Hundertfache dessen, was die kompletten Vereinigten Staaten im Jahr an Erdgas verbrauchen."
"Klingt eindrucksvoll", sagte Johansson leise zu Saling. "Ich wusste gar nicht, dass es so viel ist."
"Es ist noch viel mehr", antwortete der Biologe. "Ich kann mir die Zahlen nie merken, aber er kennt sie genau."
Als hätte Bormann zugehört, sagte er,
"möglicherweise, wir können nur schätzen, lagern über 10.000 Gigatonnen eingefrorenes Methan im Meer. Hinzu kommen Reservoirs an Land, tief in den Permafrostböden Alaskas und Sibiriens. Nur um euch ein Gefühl für Mengen zu geben, sämtliche heute verfügbaren Lagerstätten von Kohle, Erdöl und Erdgas machen zusammen gerade mal 5.000 Gigatonnen aus, rund die Hälfte. Kein Wunder, dass sich die Energiewirtschaft den Kopf darüber zerbricht, wie sie das Hydrat abbauen kann. Ein einziges Prozent davon würde auf einen Schlag die Brennstoffreserven der USA verdoppeln, und die verbrauchen weltweit mit Abstand das meiste. Aber es ist wie immer und überall. Die Industrie sieht eine riesige Energiereserve, die Wissenschaft eine Zeitbombe. Also versuchen wir uns partnerschaftlich zu einigen. Natürlich immer im Interesse der Menschheit. Tja, damit sind wir am Ende unserer Expedition angelangt. Danke, dass ihr da wart." Er schmunzelte. "Will sagen, dass ihr zugehört habt."
"Und dass ihr was begriffen habt", murmelte Johansson.
"Hoffentlich",
ergänzte Saling.
"Ich hatte sie anders in Erinnerung", sagte Johansson wenige Minuten später, als er Bormann die Hand schüttelte. "Im Internet trugen sie einen Schnurrbart."
"Abrasiert." Bormann fasste an seiner Oberlippe.
"Im Grunde ist es sogar ihre Schuld."
"Wie das?"
"Ich habe über ihre Würmer nachgedacht, heute Morgen noch. Ich stand vor dem Spiegel und der Wurm kroch vor meinem geistigen Auge dahin und vollzog in der Körpermitte eine Drehung, der meine Hand mit dem Rasierer aus unerfindlichen Gründen folgte. Eine Ecke war ab, da habe ich auch den Rest der Wissenschaft geopfert."
"Ich habe also Ihren Schnurrbart auf dem Gewissen." Johansson hob die Brauen.
"Mal ganz was Neues."
"Kein Problem.
Er wächst nach, sobald wir wieder auf Expedition gehen. Auf See wachsen alle mehr oder weniger zu. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht brauchen wir die Vorstellung, wie Abenteurer auszusehen, um nicht seekrank zu werden. Kommen Sie, wir gehen ins Labor. Möchten Sie vorher eine Tasse Kaffee? Wir könnten einen Abstecher in die Kantine machen."
"Nein, ich bin neugierig. Kaffee kann warten. Sie gehen wieder auf Expedition?"
"Im Herbst", nickte Bormann, während sie gläserne Übergänge und Flure durchquerten. "Wir wollen zu den Subduktionszonen der Aleuten und kalte Quellen untersuchen. Sie haben Glück, mich in Kiel zu erwischen. Ich bin vor 14 Tagen aus der Antarktis zurückgekehrt, nach fast 8 Monaten auf See. Einen Tag später kam Ihr Anruf."
"Was haben Sie 8 Monate in der Antarktis getrieben, wenn ich fragen darf?"
"Üwis ins Eis gebracht."
"Üwis?" Bormann lachte.
"Überwinterer, Wissenschaftler und Techniker. Sie haben im Dezember ihre Arbeit in den Stationen aufgenommen. Die Truppe, die augenblicklich unten ist, holt Eisbohrkerne aus 450 Metern Tiefe. Ist das nicht unglaublich? Dieses alte Eis enthält die Klimageschichte der letzten 7000 Jahre.
Johansson dachte an den Taxifahrer. "Die meisten Menschen werden davon nicht sonderlich beeindruckt sein", sagte er.
"Sie werden nicht begreifen, wie die Klimageschichte helfen soll, Hungersnöte zu überwinden oder die nächste Fußball-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Daran sind wir nicht ganz unschuldig. Die Wissenschaft hat sich die meiste Zeit in ihrem Universum eingekapselt.
Finden Sie?"
"Ihr kleiner Vortrag eben war alles andere als eingekapselt. Ich weiß aber nicht, ob das ganze Öffentlichkeitstheater viel nützt."
sagte Buhrmann, während sie eine Treppe hinunterschritten. Am allgemeinen Desinteresse ändern auch Tage der offenen Tür nicht viel. Kürzlich hatten wir einen, es war rappelvoll. Aber wenn Sie anschließend jemanden gefragt hätten, ob man uns weitere 10 Millionen bewilligen sollte...
Johansson schwieg eine Weile. Dann sagte er, ich glaube, das Problem sind eher die Universen, die uns Wissenschaftler voneinander trennen. Was meinen Sie? Weil wir zu wenig miteinander reden?
Ja, oder meinethalben Wissenschaft und Industrie. Oder Wissenschaft und Militär. Alle reden zu wenig miteinander.
Oder Wissenschaft und Ölkonzerne?
Bormann musterte ihn mit einem langen Blick.
Johansson lächelte.
»Ich bin hier, weil jemand eine Antwort braucht«, sagte er, »nicht um eine zu erzwingen.«
»Industrie und Militär sind auf die Wissenschaftler angewiesen, ob es ihnen passt oder nicht«, meinte Saling. »Wir reden durchaus miteinander. Das Problem scheint mir eher zu sein, dass wir einander unsere Sichtweisen nicht vermitteln können und es im Übrigen nicht wollen.«
»Richtig. Was die Leute im Eis tun, kann helfen, eine Hungersnot zu verhindern. Ebenso gut kann es zum Bau einer neuen Waffe führen.« Wir schauen auf das Gleiche, aber jeder sieht etwas anderes und übersieht alles Übrige.
Bormann nickte. Diese Tiere, die Sie uns geschickt haben, Dr. Johansson, sind ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob man ihretwegen das Vorhaben am Kontinentalhang in Frage stellen sollte, aber ich bin in dubio geneigt, es anzunehmen und vorsorglich abzuraten. Vielleicht ist das der grundlegende Unterschied zwischen Wissenschaft und Industrie. Wir sagen, solange nicht hinreichend bewiesen ist, welche Rolle dieser Wurm spielt, können wir eine Bohrung nicht empfehlen. Die Industrie geht von derselben Prämisse aus, gelangt aber zu einem anderen Resultat. Solange nicht bewiesen ist, welche Rolle der Wurm spielt, spielt er keine.
Johansson sah ihn an.
Und was glauben Sie? Spielt er eine Rolle?
Das kann ich noch nicht sagen. Was Sie uns da geschickt haben, ist, naja... Gelinde gesagt, das ist recht ungewöhnlich. Ich möchte Sie nicht enttäuschen. Was wir bis jetzt herausgefunden haben, hätte ich Ihnen ebenso gut am Telefon erzählen können. Aber, nun ja, ich dachte, Sie würden gerne mehr darüber erfahren. Und wir können Ihnen hier Verschiedenes zeigen.